So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute So geht Agrarvertrieb. Bei mir Walter Peters, er lächelt, noch. Nein, das tut er die ganze Zeit, so wie ich ihn kennengelernt habe. Wie immer starte ich direkt rein mit der ersten Frage. Hallo, das so schön, dass du da bist, Walter. Agrarvertrieb, gibt es da einen Unterschied zu dem Vertrieb und Verkauf von Kühlschränken und Autos oder ist das genau das Gleiche?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Nee, es ist nicht das Gleiche, obwohl die Grundvoraussetzungen eigentlich dieselben sind. Also du hast mit Kunden zu tun, du hast eine Zielgruppe, möglicherweise der gemeine Kühlschranknutzer. Und da haben wir den ersten Unterschied. Landwirte sind eine sehr homogene oder nein, in sich inhomogene Gruppe. Es gibt da sehr viele Feinheiten, die man beachten darf. Aber es ist halt eine begrenzte Zielgruppe, während ein Kühlschrank eher ein allgemeines B2C-Produkt ist.
Wir haben eben, also hier, ich habe ja aus meiner Flasche und so weiter, da hast du gesagt, ich trinke auch aus der Flasche. Übrigens, ja. Leute, ja, ich trinke aus der Flasche, es ist halt einfach so. Da sagtest du, ja, wir sind halt Bauern. Bist du Bauer? Kommt es daher, dass du dir diese Zielgruppe ausgesucht hast?
Das darf ich nicht sagen. Ich bin selber eigentlich gar kein Bauer, also nicht von der Ausbildung her, aber von Geburt an. Ich bin auf dem Hof groß geworden und dann während meiner beruflichen Laufbahn immer irgendwo an der grünen Branche links oder rechts davon hängen geblieben. Und das hat sich dann irgendwann vor über 20 Jahren manifestiert in dieser Trainer-Story. Und dann bot es sich natürlich an, den Markt zu bearbeiten, den ich natürlich von klein auf kenne.
Du bist jetzt knapp 30. Der Bauer, als du aufgewachsen bist und heute, wie hat er sich entwickelt in der Zeit?
Boah, da kannst du erstmal, das kann man an Zahlen festmachen. Damals gab es so zwischen 800 und 1 Million Betriebe in Deutschland, heute noch 250.000, wenn es gut geht. Das heißt, es gibt deutlich weniger Leute, die selber einen Betrieb führen. Die Betriebe sind weniger, aber dafür auch größer geworden. Die Leute sind unternehmerischer unterwegs, als das vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Und es sind auch deutlich weniger Leute in der Landwirtschaft beschäftigt, als das damals war. Damals war ja ein ganzes Dorf auf den Höfen tätig und heute sind das einige wenige Mitarbeiter.
Walter, kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Wie war der? Magst du ein bisschen Einblicke geben?
Der Kuss war jetzt nicht so das einschneidende Erlebnis, sondern was sich daraus entwickelt hat, aber da wollen wir nicht tiefer gehen.
Okay. Würdest du sagen, Quotenregelung in Unternehmen ist eine gute Idee?
Nein.
Magst du uns ein bisschen Farbe geben, warum das deine Idee ist und deine Meinung dazu?
Das ist relativ einfach, weil es nicht von irgendeiner Zugehörigkeit zu Geschlecht oder Glaube oder von mir aus auch Politik abhängen darf, ob jemand für eine Aufgabe Kompetenz mitbringt.
Wir sind im Agrarvertrieb und ich mag ein bisschen erfahren, was kaufen Bauern? Also ja, die kaufen Kühlschränke vermutlich und Autos auch, aber das in was schult, also was macht die Agrarbranche aus, produktmäßig?
Das größte Produkt, was im Agrarsektor verkauft wird mit, ich glaube, etwas über 10 Milliarden pro Jahr, sind Futtermittel.
Oh, krass, ja.
Gefolgt von, das stuft sich dann, ich habe es auch nicht so genau im Kopf, aber es gibt verschiedene Sparten, Futtermittel, Düngemittel, Pflanzenschutz, Agrartechnik ist ein großer Bereich, Dienstleistungen ist ein großer Bereich, den die Leute einkaufen, jeder Landwirt ist versichert. Aber das Interessante an dieser Branche ist, dass die unendlich vielschichtig ist. Also ein Betrieb, ein Landwirt hat einen Einkaufsbedarf über alle möglichen Produkte und Dienstleistungen. Und die Leute, die diese Nachfrage befriedigen, sind im Wesentlichen meine Kunden.
Du schulst Vertriebler da draußen und alle, die wir was verkaufen und die allermeisten von uns verkaufen irgendwas, kennen sich mit Einwänden aus. Sind die Einwände bei Bauern beziehungsweise bei in der Branche andere als wir sind bei Kühlschränken, Verträgen für Versicherungen oder sonst irgendwas? Oder passiert da wirklich was anderes?
Das kommt darauf an, in welcher Situation es ist. Wenn das bei einer Kontaktanbahnung ist, sind die Einwände, glaube ich, ähnlich. Zumindest vom Inhalt her werden anders formuliert. Landwirte sind durchaus auch gern recht direkt und eine bodenständige, konservative Branche. Also die sagen dir dann schon auch mal mit groben Worten, was sie denken. Aber Einwände sind da, denke ich, nicht gravierend anders als bei anderen Kunden, sage ich mal.
Okay. Du bist auch Unternehmer. Gibt es einen Bereich betriebswirtschaftlich, wo du immer sagst, boah, das ist einfach viel zu teuer. Eigentlich müsste man das mal komplett rausnehmen. Lass mal die Steuern außen vor. Bist du Marketing oder würdest du sagen, viel zu teuer funktioniert so gar nicht?
Ja, was ist viel zu teuer? Es ist schon in gewisser Weise die Bürokratie, die uns ein bisschen fesselt auch von allen Seiten. Also das ist dann schon wieder ein politisches Thema oder Steuerthema. Aber selbst kleine Betriebe, und das ist ja auch eine Diskrepanz, die ich wahrnehme, wenn ich jetzt ein steuerliches Problem habe, eine Frage, eine Unklarheit und rufe beim Finanzamt an, dann kann ich da nicht sehr viel Hilfe erwarten, obwohl ich die Leute ja mit meinen Steuern bezahle, die da sitzen. Ich muss also dann auf dem freien Markt mir einen Fachmann suchen, einen Steuerberater, den ich wiederum mit meinem Geld bezahle, damit der die Leute, die von mir bezahlt werden, in die Richtung lenkt. Also da ist aus meiner Sicht im System so vieles krumm, und selbst Steuerberater, die mir sagen, also die neuen Vorschriften und Anordnungen, die überhäufen sich und wir können mit Schulungen kaum hinterherkommen. Naja, das ist ein weites Feld, glaube ich.
Woran merken Menschen, dass sie bei Walter Peters zu Hause sind?
Privat meinst du oder im Büro? Privat.
Privat. Lass mal privat, ja.
Privat, da ist Familie, da ist Familienleben. Wir haben gestern Abend gegrillt, meine Frau hatte Geburtstag. Da laufen Hunde, Katzen, Kinder rum, die mittlerweile aber auch zum größten Teil aus dem Haus sind. Also sie sind erwachsen. Deswegen war die 30 vorhin ein bisschen tief gestapelt. Da ist meine älteste Tochter älter als 30 und hat selber Familie. Ja, und dann Enkel, ich fahre Motorrad, ich bin an Oldtimern, an Technik interessiert, überhaupt an Technik. Ja, ich glaube, daran erkennt man das, und ansonsten ist das ein recht gemütliches Zuhause mit einem kleinen Garten hinten dran und Haustieren und Frau und Kinder und so weiter. Also nichts, was komplett aus der Reihe tanzt.
Leute, wenn ihr eine Frage habt, dann in die Kommentare. Warum ich das an der Stelle erwähne, ist, ich folge dir natürlich, weil ich alle meine Interviewpartner stalke, und zwar jeden Tag dauerhaft auf Instagram und Co. Die Maschine, die hat ja jetzt mehr als 20 PS. Kannst du dich erinnern, wann es das letzte Mal eine Diskussion gab mit deiner Frau? Walter, das ist zu gefährlich, du lässt das mit dem Motorrad fahren, oder gab es das nie?
Gestern?
Ja.
Okay. Wir haben am Samstag eine kleine Runde mit Kumpels geplant in die Eifel. Relativ früh los und dann auch wahrscheinlich den ganzen Tag. Und dann kommt schon immer mal, pass aber bloß auf, muss das sein? Du weißt, wie gefährlich das ist. Auf der anderen Seite, weißt du, ich habe ein paar Jahre Rennsport betrieben, bin also Motorradrennen auch gefahren, so dass sie mir zutraut, dass von mir aus keine Gefahr ausgeht, dass ich also grob weiß, was ich tue. Es ist halt immer so die Angst, dass andere da eben nicht so die Augen offen haben. Das ist, glaube ich, ihre Sorge dabei.
Ist Geschwindigkeit dein Ding, wenn ich das so höre? Oder ist es was anderes, was den Kick macht?
Eigentlich nicht, nö. Also ich habe jetzt keinen Spaß daran, mit 250 über eine Autobahn zu brettern, weder im Auto noch auf dem Motorrad. Das ist mehr so kurvenreiche Strecken, Rennstrecken, wo es dann mehr um Schräglagen und Dinge geht. Also geradeaus schnellfahren hat mich noch nie wirklich angemacht.
Schräglage. Du kommst zu einem neuen Klienten und du sollst das Vertriebsteam schulen. Und wenn sie dich schulen, läuft ja irgendwas noch nicht hundertprozentig gut. Wo guckst du zuerst hin im Vertriebsteam oder bei den Vertrieblern?
Führung. Also Management und Führung ist ein großes Thema. Natürlich auch mal, was haben die für Produkte und wie wollen die das, in welchem Markt sind die aktiv, wo wollen die das verkaufen? Aber mich interessiert dann schon auch so Teamzusammenarbeit, Führungsverhalten etc. Und ja, da gibt es dann auch tatsächlich Beispiele, wo ich Kunden abgelehnt habe, weil mir das nicht passt, was da läuft.
Worauf sollte sich also ein potenzieller Kunde bei dir einstellen, bevor er dich bucht? Gibt's da was?
Ja, konfrontative Wahrheit.
Oh, das ist aber nicht gut.
Nee, es ist ja so, dass man natürlich das auch immer so ein bisschen verpacken muss mit Humor oder mit einer Gegenfrage. Aber irgendjemand Schlaues, um genau zu sein, Vera F. Birkenbiel hat das mal gesagt, dass sie in 3 Minuten Dinge entdeckt in einem Unternehmen im Erstgespräch, was da seit 10 Jahren falsch läuft. Und das nehme ich auch so ein klein bisschen für mich in Anspruch.
Birkenbühl, unfassbar unterschätzt.
Ja. Eine der genialsten Kolleginnen, die ich nie persönlich kennenlernen durfte, aber ich habe sie noch zu Lebzeiten erlebt.
Hast du Geschwister?
Ja, 3.
Kannst du dich erinnern, um was ihr euch früher immer gezofft habt? Gab es da was ihr immer alle haben wollten oder machen wollten?
Auch wie das so in Bauernfamilien ist, da geht's ja auch schon mal ein bisschen ruppig zu. Und ja, also ich musste als Kleinkind durchaus Klamotten von meinem Bruder auftragen. Das hat sich aber so mit 2, 3, 4 Jahren gelegt, weil ab da war ich größer als er und dann hat sich das Blatt gewendet. Dann kriegte ich die neuen Klamotten und er durfte meine auftragen. Also wie das so üblich, also die typischen geschwisterlichen Zänkereien waren bei uns gang und gäbe, sag ich mal. Aber in einem sehr freundlichen und familiären Thema eingebettet. Es war nie gravierend.
Wenn ich dir jetzt eine Zeitmaschine schenken würde, wo würdest du hinreisen? In die Zukunft oder in die Vergangenheit?
Vergangenheit.
Wohin?
Och, ich sag mal so um 80 rum. Das war so, ja, vielleicht auch 90, aber so 80 rum, das war so mit Ende 70er, Anfang 80er Jahre, vielleicht Mitte 70. Das war eine unglaublich tolle Zeit. Da kommt auch der erste Kuss ins Spiel wieder. Das war so die Zeit. Aber ich würde dann zum Beispiel in die Vergangenheit reisen, da wo es Amazon und Microsoft und Apple noch nicht gab und würde mir erstmal ein paar Aktien kaufen mit allem, was ich habe. Und dann den Rest abwarten.
Was ist die sicherste Methode, um sich deiner Freundschaft für immer zu entledigen, dass du sagst, okay, Leute, verpiss dich bitte?
Ja, da muss man ein bisschen ernst werden, ne? So auf üble Art und Weise hintergangen werden.
Vertrauensbruch.
Und dann hoffen, dass es nicht rauskommt und bisher ist immer noch alles rausgekommen, wenn auch verspätet, ne? Aber das sind so Dinge, wo ich dann sage, nee, also da belastet mich so eine Beziehung oder Verbindung eher, als sie mir gut tut. Und dann kann ich da auch sehr rigoros und konsequent sein.
Hast du Sorge, dass KI den Vertrieb, wie er bisher war, abschafft oder komplett so weit umdreht, dass er gar nicht mehr wiederzuerkennen ist?
Nee. KI ist ein tolles Ding, ist auch ein tolles Arbeitsmittel, ein Tool. Aber ich glaube nicht, solange wir mit Menschen zu tun haben, dass das sich komplett ersetzen lässt. Es wird viel anders werden, das glaube ich schon. Also wir werden einige Änderungen erfahren. Und wenn es nur als Buchautor ist, man sagt der KI, mach mal Buch und dann macht die KI Buch. Und dann wird das ein Bestseller und du kannst dich zur Ruhe setzen. Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht, weil da immer noch der menschliche Faktor eine Rolle spielt. Und das ist im Vertrieb auch so. Im Vertrieb spielt die Persönlichkeit, die Beziehung, das Vertrauen zu deinem Gegenüber eine große Rolle. Und das ist wieder ein Landwirtsthema. Die sind relativ konservativ, diese Leute. Ich will damit nicht sagen rechts, liberal, konservativ. Also die wissen, was sie tun. Und das ist auch das Interessante. Weißt du, so Leute arbeiten mit KI, mit künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren auf den Äckern, steigen vom Schlepper ab und arbeiten dann eine Stunde mit der Mistgabel. Diese Unterschiede im täglichen Tun, ne, das finde ich sehr interessant. Aber KI wird es nicht ersetzen. Das kann helfen in ganz vielen Bereichen, aber nö, ersetzen sehe ich nicht. Solange Menschen Geschäfte machen, denke ich nicht.
Das bedeutet, das Thema autonomes Fahren, was es ja bei uns noch nicht gibt, also bei uns auf der offiziellen oder auf der, Moment, wir sind auf dem Privatacker wahrscheinlich. Da darf man das inzwischen und das ist dann auch schon tägliche Routine?
Nicht auf jedem Betrieb, aber es gibt eine Menge fortschrittliche Betriebe, größere Betriebe, die das durchaus einsetzen. Da fährt ein Schlepper ohne Fahrer hin und her. Ist ja auch leicht machbar, ne? Wenn wer weiß, wie ein Staubsaugerroboter funktioniert oder ein Rasenroboter, das kann man auch auf ein größeres Gespann übertragen, diese Technik.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Switch interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Dank dir. Stell dir vor, du würdest übermorgen in Buenos Aires ausgesetzt werden. Auf welche deiner Fähigkeiten kannst du dich immer verlassen und wenn dich immer wieder nach oben und zum Erfolg spüren? Spülen, nicht spüren.
Mein Urvertrauen. Wie der Rheinländer sagte, hätte noch immer gut gegangen, ne?
Also hättet auch.
Ich habe keine Hemmungen, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten, zu kommunizieren. Meine Frau wundert sich da manchmal, wenn ich irgendwo bin, dass ich sofort mit Leuten im Gespräch bin und die mir auch ihre Lebensgeschichte erzählen. Als wenn ich hier oben stehen würde, erzähl's mir, ich will's wissen. Aber auch intime Dinge, wo ich nicht nach gefragt habe, um Gottes Willen, aber da kommen die mit Sachen um die Ecke. Und da hätte ich, glaube ich, in Buenos Aires, da war ich noch nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch da funktioniert mit der sprachlichen Barriere.
Was bedeutet Heimat für dich?
Heimat ist die Gegend, wo ich herkomme. Das ist in meinem Fall ein Dorf. Das ist ländliche Umgebung. Ich könnte nicht für Geld in einer Stadt leben. Also mal einen Besuch für einen Nachmittag oder so zum Bummeln oder Shoppen oder irgendwas, aber dann muss ich da auch wieder weg. Wenn ich zum Beispiel in Berlin bin oder Köln oder auch im Ruhrgebiet, bin ich ab und zu mal unterwegs. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich da wieder wegkomme. Und da gibt es auch den Spruch von mir, möchte ich nicht tot überm Zaun hängen. Also da müsstest du mir wirklich Geld bezahlen und das reichlich, damit ich sagen würde, ich ziehe jetzt allein schon, du kommst abends von der Arbeit nach Hause und weißt nicht, auf der Straße, wo du wohnst, mit vielen hohen Wohnblocks, wo lässt du jetzt dein Auto? Hier auf dem Dorf hat jeder seinen Stellplatz vor der Tür, auf dem Hof, nebenan. Also, dass ich hier einen Parkplatz suche, ist noch nie vorgekommen. Und die Ruhe, ne?
Gibt es sowas wie eine Bucketliste von Dingen, die du in deinem Leben noch unbedingt tun möchtest? Wenn ja, magst du sagen, was so mit oben steht?
Das ist eine gute Frage. Ich kenne den Begriff Bucketlist und ich glaube, dass ich da auch schon eine ganze Menge von abgehakt habe. Jetzt auf Anhieb spontan zu sagen, das und das musst du unbedingt noch erleben, da muss ich echt länger nachdenken. Da fällt mir so auf Anhieb nichts ein. Also ich habe keine Liste, wie gesagt, die ich jetzt abhaken muss, sondern ich nutze viele Dinge, die mir entgegenkommen, einfach mal so, weil es mich gerade interessiert.
Was ist für einen Vertriebler die wichtigste Fähigkeit?
Die mentale Einstellung zu dem, was man tut. Die mentale Einstellung, das gut zu finden, was man da tut. Dazu kommen dann noch Entscheidungsfreude, Verantwortungsübernahmebereitschaft. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und dann vor allen Dingen auch, wenn denn diese Grundvoraussetzungen geklärt sind, dass man dann auch wirklich ins Handeln kommt und nicht alles zerredet und zerdenkt.
Anschlussfrage. Lass uns bei der mentalen Einstellung, bei der Freude bleiben. Zweigeteilte Frage. Kann man das trainieren? Und oder, das wäre dann die Anschlussfrage, ist man geborener Vertriebler und man hat es einfach und kann es nie lernen? Also ja, man kann es vielleicht sich Sachen aneignen, aber muss man als Vertriebler geboren sein?
Nein, aber es hilft. Es hilft. Also ich habe viele Vertriebler kennengelernt, geniale Verkäufer tatsächlich, Menschenlenker nenne ich sie mal. Geniale Verkäufer, die im ganzen Leben noch nie ein Training besucht haben. Das gibt es. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die jedes Training mitnehmen, was sie kriegen können, aber ihre PS nicht auf die Straße kriegen. Und da sind nicht die Skills das Problem, sondern die innere Einstellung. Also ich habe eine Versicherung trainiert und die hatten in der Eingangshalle eine große Holztafel mit goldenen Plaketten. Da waren die Umsatzkönige des Jahrgangs immer aufgeführt. Da hingen also, weiß ich nicht, 100 Leute. Und da waren immer ähnliche Namen auf den ersten 5 Plätzen. Immer die gleichen. Und dann hörst du von Trainingsteilnehmern, die nicht auf dieser Tafel sind, naja, da hat er Glück gehabt, da hat er mal einen großen Kunden gewonnen und der hat ja auch nur die Großkunden betreut und so weiter und so weiter. Ja, nee, das ist es nicht. Dass dieser Kerl rund um die Uhr arbeitet und auch nachts für seine Kunden aufsteht, wenn irgendwas ist und dass der sich den Arsch aufreißt, um für seine Kunden das beste Ergebnis zu erzielen, das sehen die nicht. Das kriegst du nicht hin mit 9-to-5.
Gibt es einen Geruch aus deiner Kindheit, wo du sagst, ah ja, das erinnere ich noch, das, was dich sofort triggert, wo du sofort wieder 30 Jahre, okay, vielleicht ein paar Jahre mehr zurück denkst und bist?
Der Geruch von alten Dieseltreckern.
Ich glaube, das kann man auch gar nicht nachvollziehen. Das kannst du nur erlebt und gerochen haben, damit man weiß, um was es geht, ne?
Wenn du morgens in die Werkstatt oder in die Halle kommst und schmeißt den Schlepper an, den alten Bulldog oder den Hanomag oder Deutz oder Fendt oder was da immer steht, dieser ganz eigentümliche Geruch aus Schmieröl, Metall, Abgasen, Diesel, das bleibt in der Nase, das kriegst du nie mehr weg.
Wenn ich dir einen Joker geben würde und du könntest den Joker einlösen für eine Fähigkeit, ganz egal ob das Hip-Hop tanzen, Wellenreiten oder was auch immer ist, für was würdest du den Joker hergeben? Für welche Fähigkeit? Was würdest du gerne lernen, ohne es wirklich zu lernen?
Kann ich auch was haben, ohne was dafür zu tun?
Klar.
10 Kilo abnehmen.
Okay. Bei der nächsten Frage möchte ich nicht wissen, was, sondern wirklich, es geht nur ums Wann. Wann hast du das letzte Mal bewusst gelogen? Wie viele Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder Monate und Jahre ist das her?
Och, ich weiß nicht, halbe Stunde?
Also 21 Minuten läuft das Ding jetzt hier. Okay, ich wollte nur mal.
Es ist ja so, dass wir soziale Wesen sind. Ne? Wir alle, wir menschlich in unserem Zusammenleben. Und es gibt ja Untersuchungen darüber, dass Menschen bis zu 200 Mal am Tag lügen, um ein soziales Zusammenleben überhaupt erst möglich zu machen. Dabei ist auch mal eine verdrehte Wahrheit dabei oder ein Weglassen eines Inhaltes vielleicht. Das ist dann, aber wenn du sagst, bewusste Lüge, um zum Beispiel jemand anders Schaden zuzufügen oder ihn übers Ohr zu hauen, daran kann ich mich nicht erinnern. Wenn, dann ist es sozialer Klebstoff oder Styroporkügelchen im Paket des Zusammenlebens.
Verstanden. Was bedeutet Erfolg für dich?
Oh, Erfolg ist sehr, sehr individuell. Viele machen das ja an Geld und an Statussymbolen fest oder an irgendwelchen anderen Dingen. Bei mir ist Erfolg Freiheit. Unabhängigkeit und Freiheit. Ich bin von niemandem abhängig. Ich muss nirgendwo bitte sagen. Ich muss nicht irgendwem zu Willen sein, damit ich von ihm Goodwill ernte oder so. Das ist, glaube ich, und das hat nichts mit Geld zu tun. Mit Geld kann man sich Freiheit ja kaufen, wie man weiß, meint man. Aber das hat damit zu tun, dass ich mein eigener Herr bin und meine eigenen Entscheidungen treffe und insofern komplett frei sein kann.
Möchtest du mir eine Frage stellen?
In dem Zusammenhang, den wir gerade besprechen, denke ich ehrlich gesagt nicht. Denn Freiheit lebst du ja, wie ich so in der Kopf weiß.
Du kannst mir irgendeine Frage stellen, aber also ich will dir nicht unterbrechen, aber das ist egal welche.
Dann würde ich gerne zurückgeben. Was heißt für dich Freiheit?
Unabhängigkeit.
Ja.
Nicht abhängig zu sein, Autonomie. Das ist für mich Erfolg und Freiheit und Unabhängigkeit. Also das ist für mich wirklich Freiheit, ja.
Da sind wir dann ziemlich ähnlich demnach.
Ja. Im besten Fall nicht erpressbar zu sein mit gar nichts.
Genau.
Ist es eine gute Idee, gesetzlich die 4-Tage-Woche einzuführen?
Nö. Nö, weil ich traue dem Gesetzgeber nicht zu, dass er da den notwendigen Einblick hat, um das bestimmen zu können. Na, ich bin ohnehin ein Gegner von Bestimmungen und von Vorschriften und von irgendwas. Wenn das in den Tarifparteien oder mit den Verhandlungspartnern, müssen ja nicht immer Tarifparteien sein, sich ergibt, dass eine 4-Tage-Woche adäquat ist für das, was die Leute da tun, ja, meine Güte, mach eine 3-Tage-Woche, das ist mir völlig egal. Aber es muss genauso möglich sein, im Fall der Fälle auch mal eine 7-Tage-Woche einzuführen.
Gibt es etwas, eine Eigenschaft, eine Art und Weise, die dir so auf den Sack geht, dass sie dich immer und zuverlässig auf 180 Puls bringt?
Ich glaube, da fallen mir durchaus einige ein, aber eine komplett überzogene Selbstbesoffenheit nervt mich. Also wenn du nach dem zweiten Satz merkst, dass die Person, mit der du zu tun hast, von dem, worüber sie redet, nicht mal die Spur einer geringen Ahnung hat und sich trotzdem dahinstellt, als hätte er die Weisheit erfunden und mit Löffeln gefressen und will dich belehren über Dinge. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Mitarbeiter, weil ich Autoritäten und Hierarchien nicht wirklich akzeptiere. Ich suche mir die Leute ungefragte Ratschläge. Das ist so ein Punkt. Ungefragte Ratschläge. Wenn ich Rat brauche, dann frage ich jemanden, von dem ich glaube oder überzeugt bin, dass der mir einen Rat geben kann. Wenn da jemand um die Ecke kommt und mir erklären will, wie die Welt funktioniert, dann gucke ich mal dahinter und gucke, wie seine Welt funktioniert und dann weiß ich relativ schnell, ob der mir irgendwas erklären kann.
Wenn du da draußen jetzt denkst, ja, ich habe auch was, was mir richtig auf den Sack geht, jetzt der Moment, das in die Kommentare zu schreiben. Und außerdem, wenn du wissen möchtest, was ist denn das für ein Typ? Du findest natürlich in den Shownotes eine Mail, beziehungsweise nicht eine Mail, vergiss das mit der Mail. Du findest natürlich die URL zu Walters Seite, da kannst du dir das alles angucken.
Ja.
Gibt es eine Angst von dir? Also hast du eine Angst, in der du dich in den letzten 3 Monaten bewusst gestellt hast?
Ja, es gibt immer wieder mal so Dinge, die ich dann aber mit meinem Pragmatismus übertünche. Also ich bringe mich dann selber schon mal bewusst in eine Situation, wo ich das dann kompensieren kann.
Gibt es so konkrete Angst?
Ach, so komme ich zu verschiedenen Hobbys, weißt du. Ich habe mal mit Golf angefangen, ich habe gesegelt, ich habe Motorradrennen gefahren, ich bin Taucher, viele Dinge so mal probiert. Und da lernst du, glaube ich, wenn du immer wieder so deine eigenen Grenzen ein bisschen nach außen schiebst, dass es nicht so viel gibt auf dem Planeten, vor dem du Angst haben musst. Wenn, wie du eben mit Buenos Aires gesagt hast, ich denke, ich würde da schon irgendwie durchkommen durch so eine Situation. Und du hast recht, manchmal bringe ich mich auch selber in eine Situation, die mich vielleicht ein bisschen ängstigt oder wo ich Respekt habe und wo ich sage, und dann mache ich es einfach und guck mal, was passiert. Meistens geht's gut.
Gibt es Zahlen, die ich als Vertriebler unbedingt beachten und im Griff haben sollte?
Ja, deine eigene Arbeitszeit. Du solltest wissen, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und wie viele Kunden du betreuen kannst, je nachdem, welche Kundenkreise du betreust, und die dann auch effektiv und effizient einsetzen. Und da musst du einfach für dich eine Regel finden, das kann man im Zeitmanagement erarbeiten. Das ist jetzt kein Thema für ein Training. Ich lehne sowas mittlerweile auch ab, weil da sollen die Leute lieber ein gutes Buch lesen. Gibt's ja zu dem Thema reichlich. Das kann man nicht groß trainieren. Das ist einfach eine Organisationsfrage und da sollte man für sich das Gleichgewicht halten zwischen.
Ja, bist du eher Film? Entschuldige, bist du eher Film, Buch oder Musikfan?
Alles. Das mag ich alles.
Dann nehme ich meine Lieblingsfrage mit dem Film. Gibt es einen Film, von dem du Leuten da draußen sagen würdest, also wenn ihr in eurem Leben nur einen Film gucken würdet, dann guckt bitte unbedingt diesen.
Das ist schwierig. Oh. Also ich war schon ewig lange nicht mehr im Kino und Fernsehfilme interessieren mich nicht wirklich so. Ich glaube, ich gehe mit meiner Frau ins Kanu des Manitou, damit man da auch mal was zu lachen kriegt. Auch wenn der schon wieder angegriffen wird dafür. Aber da könnte ich dir so auf Anhieb keinen Film nennen, der jetzt mich so nachhaltig mitgenommen hat, dass ich sagen würde, den muss jeder gesehen haben. Okay. Gibt sicher mehrere sogar, aber fällt mir jetzt nicht ein auf Anhieb.
Gibt es einen Rat, einen Satz, irgendwas, was sich jeder Vertriebler auf so ein Post-it schreiben könnte zum Thema Ablehnung aushalten?
Ja, sein eigenes Ego im Auge behalten, damit das nicht übergroß ist. Ich hatte es heute Morgen im Webinar bei einer Gruppe, wo dann die Leute, und das sehe ich oft in Vertriebsseminaren, dass die Leute gerne hätten, dass sie in ihrem Büro sitzen mit einem Telefon und warten, dass der Kunde anruft, dem sie dann natürlich intensiv und engagiert helfen können. Dabei vergessen sie aber, dass die Anbahnung ein längerer Prozess ist, dass das auch ein aktiver Prozess ist, der nicht passiv funktioniert oder nur selten passiv funktioniert. Also sei aktiv, sei du selbst, sein Typ. Ne? Das muss man auch im Training beobachten, dass die Leute nicht irgendwelche Klone von Walter Peters werden, sondern vielleicht ein paar Tipps sich mitnehmen und das für sich formulieren. Und ansonsten, wenn du mit Kunden zusammenkommst, frag ihn, was er will und dann gib's ihm. Das ganze Vertriebsthema ist keine Raketentechnik.
Raketentechnik. Das mit der Zeit habe ich bis heute nicht rausgekriegt, aber wir haben 30 Minuten um. Und das bedeutet, herzlichen Dank für das Interview.
Sehr
unfassbar
gerne.
Cool, dass du da warst. Danke dir fürs Zugucken und fürs Zuhören. Wie immer, ich habe jetzt noch 30 Sekunden, dann bin ich raus. Schreib mir Kommentare, abonniere den Channel, schick mir Blumen, Schlüpfer, was immer du möchtest. Mein Gast hat immer das Schlusswort. 45 Sekunden für dich, Walter. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich bin an der Stelle raus. Was immer du möchtest, tu mit den 45 Sekunden, was du möchtest.
Ja, was soll ich mit 45 Sekunden machen? Das dauert mir zu lange. Nee, ich danke dir erstmal dafür, dass die Gelegenheit hatte, hier mal so auch ungewöhnliche Fragen für so einen Vertriebstrainer zu beantworten zu dürfen. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr blamiert. Ich finde das Format sehr schön, was du hier machst, mit diesem so geht und dann aber auch sehr, sehr unterschiedliche und auch wirklich interessante Leute. Ich habe mir ein paar von den Folgen inzwischen lange angeguckt. Du kannst fast aus jeder dieser Folgen irgendwas für dich mitnehmen, weil da immer wieder Leute drin sind, die auch was zu erzählen haben. Das finde ich so spannend, weil wer hat schon den Überblick über alle möglichen Geschäftsfelder und Bereiche und da kommen, ich kann mich an die Künstlerin erinnern, die Plakate neu zusammensetzt auf so Ideen musst, das ist kreativ, da musst du erstmal drauf kommen auf sowas. Ne? Und das finde ich.
Herzlichen Dank. Andrea, Grüße gehen raus.
Ja, genau. Ja, fand ich toll. Fand ich eine super Folge und da kann man auch für sich selber im Vertrieb, egal ob Agrar oder woanders, eine ganze Menge von mitnehmen. So einfach mal auch fremde und ungewöhnliche Ideen auf sich wirken lassen, ohne direkt zu sagen, wie bekloppt kann man sein. Das ist spannend. Ja. Ja, mein Lieber, so viel dazu. Und an der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung.